Nach meiner letzten Predigt habe ich die Rückmeldung bekommen, dass ich das mit der Zeit schon besser hinbekommen habe und auch mit der Geschwindigkeit. Freue ich mich drüber, dass ich lernfähig bin. Aber ich bin rückfallgefährdet. Also sollte ich wieder zu schnell sprechen, habt keine Scheu, mir ein Handzeichen zu geben. Ich hoffe, ich sehe euch und dann werde ich mich bemühen, das wieder anzupassen. Und noch eine andere Bemerkung. Zwischendurch werde ich ganz nervös mit der Hand so zucken. Ich habe keine Krankheit oder so, der Presenter ist kaputt und ich muss mit Sergej in Kontakt bleiben. Also wundert euch nicht, wenn ich zwischendurch Handzeichen gebe. Das soll so sein. 2018 hat in Großbritannien eine Besonderheit stattgefunden. Es wurde ein sogenanntes Einsamkeitsministerium ins Leben gerufen. Die Regierung dort hat erkannt, dass es in der Gesellschaft sehr, sehr viele Menschen gibt, die einsam sind und die darunter leiden. Und sie haben gesagt, wir müssen reagieren, wir müssen etwas dagegen tun, wir müssen auch von politischer Seite darauf eingehen, dass viele Menschen einsam sind und selber mit diesem Umstand nicht umgehen können und dort keine Lösung finden. Kurz darauf hat es in Deutschland auch eine politische Initiative in diese Richtung gegeben. Es wurde eine Strategie gegen Einsamkeit durch das Bundesministerium für Familie ins Leben gerufen. Irgendwie scheint es so, dass in der westlichen Welt Einsamkeit ein großes Problem ist. Es gibt Berichte auch aus anderen Ländern, die immer wieder davon berichten, dass eben politische Initiativen starten, um gegen Einsamkeit vorzugehen. Und tatsächlich zeigen Studien, dass Einsamkeit krank macht. Psychologen weisen darauf hin, dass es Beobachtungen gibt, die vermuten lassen, dass viele psychische Krankheiten auf einen Mangel an Gemeinschaft zurückgehen, beziehungsweise auch auf die Unfähigkeit, mit Gemeinschaft umzugehen. Und das hat große Auswirkungen. Wenn wir das noch nicht mehr jetzt christlich interpretieren, hat das große Auswirkungen auf das Gesundheitssystem, auf die Kosten, die daraus folgen und so weiter und so fort. Irgendwas liegt dort schief in unserer Gesellschaft. Und das Ganze verschlimmert sich dann ja auch, denn in der Einsamkeit muss man ja trotzdem irgendetwas tun. Man kann ja nicht einfach in der Gegend rumsitzen und sagen, jetzt bin ich gerade einsam und das war es dann an Tätigkeit. Sondern man muss irgendetwas machen, um mit dieser Emotion, die uns ja alle irgendwie belastet, umzugehen. Häufig sind das dann eben Ablenkung und Betäubung. Und Ablenkung und Betäubung führen in der Regel in Süchte und Abhängigkeiten. Und dort schließt sich dann irgendwie ein Kreis. Ist man dort einmal drin, wird es einem auch viel schwieriger fallen, wieder Kontakte zu knüpfen, irgendwie in die Gesellschaft hineinzukommen. Das nährt dann wieder diesen Prozess. Man wird noch einsamer, man flüchtet sich noch mehr in Süchte und Abhängigkeiten und irgendwie kommt man dort nicht mehr raus. Jetzt könnte man meinen, Gott sei Dank gibt es das Internet und soziale Medien. Das ist doch die hervorragende Gelegenheit, um miteinander in Kontakt zu kommen, sich zu vernetzen, das Problem wirksam bekämpfen zu können. Was ist aber tatsächlich der Fall? Jemand drückte einmal das Zusammenspiel zwischen Mensch und Technik folgendermaßen aus. Die Geschichte unserer Nutzung, und das ist jetzt wichtig, nicht der technische Fortschritt an sich, sondern die Geschichte unserer Nutzung von Technik ist eine Geschichte gewollter und vollzogener Isolation. Ja, ich lese das noch einmal vor. Die Geschichte unserer Nutzung von Technik ist eine Geschichte gewollter und vollzogener Isolation. Maschinen ersetzen Menschen, Automatismen, die Interaktion, dort, wo wir früher normalerweise mit vielen Menschen in Kontakt gekommen sind, ist das heute nicht mehr der Fall. Viele Dinge werden produziert, um etwas alleine konsumieren zu können. Kommt jemand in diese Privatsphäre hinein, dann empfinden wir das oft schon irgendwie als einen Eingriff in unsere Privatsphäre. Jemand hat das mal versucht, an dem Beispiel von Musik deutlich zu machen. Früher gab es Konzerte. Zu Konzerten kam man zusammen, saß neben jemanden, hatte danach Interaktion mit der Person darüber, was es gegeben hat. Dann wurde ein Phonograph entwickelt. Nicht jeder hatte so einen Phonograph. Es mussten mehrere Menschen zusammenkommen, um gemeinsam etwas zu hören. Aber die Gruppe ist kleiner geworden. Anschließend gab es den Schallplattenspieler. Dann das Radio, dann den Ghetto Blaster, den Walkman und jetzt sind wir beim iPod angekommen. Und die Gruppe ist immer kleiner geworden, bis ich ganz alleine für mich bin. Toni Reinke hat einmal Folgendes über das Smartphone gesagt. Unsere Smartphones sind tragbare Abwehrschilde, die wir in der Öffentlichkeit tragen, um uns vor Kontakt und Austausch zu schützen. Ich weiß nicht, wie oft ihr in der Öffentlichkeit unterwegs seid, ob ihr Bus fahrt, Zug fahrt. Ich bin jetzt vor ein paar Tagen mit meinem Sohn das erste Mal Zug gefahren. Und ich glaube, fast jede Person dort hatte Kopfhörer drin. Und es war also praktisch unmöglich, mit irgendjemandem in Kontakt zu treten. Ja, wenn wir mit diesen Kopfhörern in die Öffentlichkeit treten, zeigen wir eigentlich schon, lass mich in Ruhe. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich mache hier mein Ding. Es gibt kaum noch echte Begegnung. Wir wollen in der Öffentlichkeit alleine sein, merkwürdigerweise aber in der Abgeschiedenheit niemals allein sein. Weil wir dann nämlich in den sozialen Medien unterwegs sind und mit ganz vielen Menschen auf verschiedenste Weise Kontakt haben, aber irgendwie sind wir dann doch wieder einsam. Ein Paradox, in dem wir uns dort bewegen. Wir verlieren physische Kontakte, die uns charakterlich formen könnten, wo wir eigentlich Reibung und zwischenmenschliche Interaktion bräuchten, haben wir es irgendwie zur Seite geschoben. Wir leben in einer hochpolierten Smartphone-Welt und können uns irgendwie immer diesen Kontakt, den wir bräuchten, entziehen. Und so stellen wir fest, dass wir irgendwie auch unfähig zu echter Beziehung werden. Es ist ein ganz großes Dilemma, in dem wir uns hier so befinden. Man könnte da noch lange drüber sprechen. Obwohl wir auch viel alleine sind, geht uns gleichzeitig aber auch die Fähigkeit zum Alleinesein verloren. Bei uns in den Wohngemeinschaften, ich werde heute immer wieder mal über die Arbeit sprechen, in der wir stehen, von der Gefährdetenhilfe, weil das ganz, ganz viele Kontaktpunkte hat. Wir stellen fest, dass oft junge Männer zu uns in die Wohngemeinschaften kommen und bei uns ist es so, wenn jemand neu bei uns einzieht, müssen sie ihr Handy für die ersten 9 Monate abgeben. Das ist ein wahnsinnig großer Schritt für viele. Und einige klagen dann eben darüber, dass sie sagen, ich kann nicht einschlafen ohne Handy. Ich muss Musik hören, ich kann diese Stille, dieses Alleinsein nicht ertragen. Es geht nicht. Und hier stehen wir wieder an so einem Paradox. Ja? Wir flüchten uns irgendwie in das Alleinsein, dadurch, dass wir uns mit Kopfhörer und Handy irgendwie abschotten. Aber im nächsten Schritt sind wir dann gar nicht in der Lage, mit dieser Einsamkeit umzugehen. Irgendwie passt das alles nicht so ganz zusammen. Wirkliche Stille ist das auch nicht. Also wir wollen Einsamkeit durch das Smartphone bekämpfen, aber irgendwie machen wir es dann doch nur noch schlimmer. Und wie gesagt, wir könnten noch lange über dieses Thema jetzt reden, über den momentanen Status unserer Gesellschaft. Und ich habe jetzt noch nicht mal über die ganzen Dynamiken geredet, die durch Corona entstanden sind. Aber im Endeffekt stellen wir fest, es ist etwas ins Ungleichgewicht geraten. Und ich denke, dass gerade wir als Christen uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir hier in der Gesellschaft leben, wie Menschsein funktioniert. Wir befinden uns ja in einer Predigtreihe mit der großen Frage, was ist der Mensch? Und wir wollen uns heute über diesen Punkt eben unterhalten. Was ist der Wert von Gemeinschaft und ganz speziell eben von der christlichen Gemeinschaft? Und ich hoffe, wir werden es schaffen, dass ich es euch darstelle, dass diese Gemeinschaft, in der wir stehen, ein unbedingtes Gut ist, das wir für ein gelingendes Menschsein brauchen. Wenn wir diesen Aspekt aus dem Menschsein herausnehmen, wird etwas kaputt gehen, wird etwas in eine ganz ungute Richtung gehen. Und darüber wollen wir uns heute etwas unterhalten. Anteil nehmen und Anteil geben von der Bedeutung der christlichen Gemeinschaft. Und bevor ich da jetzt einsteige, bete ich auch noch einmal. Herr Jesus, du hast uns geschaffen, du weißt, was gut für uns ist. Und deswegen wollen wir darauf hören, was du dir für unser Leben vorgestellt hast. Wir sehen, dass Dinge irgendwie nicht mehr zusammenpassen, dass unsere Gesellschaft uns auch in einer Weise prägt, wie wir es eigentlich auch verhindern sollten. Und deswegen beten wir darum, dass diese Predigt dazu dient, dass wir erkennen, was dein Wort über das Menschsein sagt und wir Mut fassen, darauf einzugehen und mit unserer Art und Weise, wie wir in dieser Welt stehen, auf dich hinweisen und dir Ehre geben. Amen. Ich möchte das in ein paar Schritten tun. Ich möchte zuerst auf ein paar Aspekte eingehen, wie wir etwas von Jesus lernen können, wie er Gemeinschaft und Freundschaft lebte. Anschließend gehe ich auf noch ein paar Aspekte ein, die die Bibel uns mitgibt. Dieses Thema ist wahnsinnig groß. Ich werde heute auf keinen Fall das umfänglich abdecken können, was die Bibel dazu sagt. Dann möchte ich auf ein paar Punkte eingehen, wie wir das bei uns in den Wohngemeinschaften leben, bei uns in der Arbeit. Und schließlich werden wir darüber sprechen, was das jetzt mit uns auch nochmal zu tun hat. Ich hoffe, dass wir konkrete Punkte in unserem Leben finden, wo wir Dinge anpassen sollen. Wie Jesus Gemeinschaft und Freundschaft lebte. Noch einmal bitte. Und noch einmal. Jesus und die Jünger. Es gibt eine sehr einprägsame Bibelstelle in Johannes 1, 37 und die folgenden Verse. Ich möchte das gerade einmal vorlesen. Dort heißt es, und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Also hier geht es eben dann darum, wo Jesus das erste Mal mit den Jüngern in Kontakt tritt und er sie beruft. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Ich finde, es ist ein ziemlich merkwürdiger Dialog, wenn man das so liest. Jesus sieht, da sind diese Jünger um ihn herum und sie waren interessiert, wollten sehen, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Jesus erkennt das Ganze, spricht sie an, fragt, was sucht ihr? Und sie sprachen zu ihm, wo wohnst du? Als ob die irgendwie so zwei verschiedene Gesprächsstränge haben und voll aneinander vorbeireden. Es passt aber wunderbar zusammen. Diese Jünger haben sich nämlich dafür interessiert, was ist das für ein Typ, was ist das für ein Mensch? Wir haben viel von ihm gehört, wir interessieren uns dafür, was er macht und wir wollen ihn kennenlernen und fragen deswegen, wo wohnst du? Sie wollten sehen, wie sieht es bei ihm im persönlichen Leben direkt aus, was macht der? Wie sieht es in seinem privaten Umfeld aus, abseits von dem, was so öffentlich präsentiert wird, wo man etwas vorspielen kann? Und was macht Jesus? Jesus sagt, kommt und seht. Kommt dazu. Guckt euch an, was ich mache, wie ich lebe, wie mein Alltag aussieht. Und das ist eine Sache, wo es für uns dann schon ein bisschen kritisch wird. Wir stehen vielleicht gerne in Kontakt mit Menschen, zeigen unsere gute Seite. Aber sobald sich das Ganze zu mir nach Hause verlagert, da wird es kritisch. Weil da will ich mich ja wohlfühlen. Da möchte ich eigentlich so sein, wie ich wirklich bin. Und das ist manchmal nicht so vorteilhaft in der Öffentlichkeit. Deswegen sollen die Leute irgendwie von mir fernbleiben. Aber Jesus sagt, kommt und seht. Und sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jeden Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Jesus hat sie mit ins Leben hineingenommen. Er hat ihnen gezeigt, wie es bei ihm aussieht, was er macht, wie sein Alltag eben funktioniert. Und das hat die Jünger begeistert. Das hat in ihnen das Interesse noch viel, viel mehr geweckt. Und anschließend kommen wir dann eben auch zu den anderen Stellen in Markus 3, 13 bis 19. Da ist eigentlich nur die Aufzählung, wie er die anderen Jünger noch berufen hat. Aber ich glaube, das ist dieses eine Prinzip, das wir von Jesus hier lernen. Er sagt, kommt und seht. Kommt in mein Leben mit hinein. Ja, ich gebe euch die Möglichkeit, Anteil an meinem Leben zu haben. Ich denke, ein sehr faszinierender Schritt. Jesus und seine Familie. Markus 3, die Verse 31 bis 35. Da kamen seine Brüder und seine Mutter, sie blieben aber draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und die Volksmenge saß um ihn her. Sie sprachen aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter oder wer sind meine Brüder? Und indem er ringsumher die ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. Ich glaube, dass Jesus hier deutlich macht, und wir dürfen das nicht im Sinne einer Niedrighaltung der leiblichen Familie sehen, aber er macht deutlich, Leute, es gibt eine engere Verbindung, eine intensivere Verbindung als durch Blut, nämlich die geistliche Verbindung. Das ist uns, die wir hier in Deutschland leben, vielleicht manchmal nicht so bewusst, wie brisant das Ganze ist, aber ich glaube, wenn wir in andere Länder hineingehen, wo Menschen Christen werden und dadurch eben ihre eigene Familie verlieren, hat dieser Vers noch eine ganz andere Bedeutung. Und ich glaube, dass wir uns das auch manchmal bewusst oder klar machen müssen, wie intensiv diese Verbindung eigentlich ist, die wir dadurch bekommen, dass wir mit den anderen Menschen geistlich verbunden sind. Das ist unsere intensivste Familie. Und Jesus macht das hier sehr, sehr klar deutlich. Ich glaube, dass wir heutzutage manchmal Gemeinde als so einen Baustein in unserem Leben sehen. Wir haben so unser gesamtes Lebensportfolio, da habe ich meinen Beruf, da habe ich meine Hobbys, da habe ich dies, da habe ich das und habe ich als einen Baustein eben noch Gemeinde. Und den schiebe ich da irgendwie rein und vielleicht passt er mal rein oder passt nicht rein. Und ich glaube, dass ein solcher Abschnitt hier deutlich macht, dass diese geistliche Verbindung, die wir haben, das, was dann eben Gemeinde wird, etwas ist, was alles umspannt, was viel, viel größer ist. Und wir manchmal dort in einem Missverhältnis leben, dass wir halt Gemeinde noch irgendwie dazwischen schieben, wenn es gerade noch so passt. Und ich glaube, dass Jesus uns hier etwas anderes noch deutlich macht. Gehen wir einen Schritt weiter. Jesus und seine Umwelt. Es gibt in Lukas 15, Vers 2 eine sehr bezeichnende Bibelstelle. Ich fange bei Vers 1 an. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Jesus hat hier etwas getan, was in der damaligen Zeit alle Konventionen durchbrochen hat. Er ist mit Menschen in Kontakt getreten, mit denen niemand etwas zu tun haben möchte. Und das war für ihn auch nochmal besonders schlimm, weil er ja auch in einer gewissen Weise ein Rabbi war, eine geistliche Autorität. Und er hat etwas getan, was man damals nicht tun sollte in dieser Position. Er ist mit Menschen in Kontakt getreten, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Sünder, Zöllner, Prostituierte. Und er hat ganz bewusst diesen Kontakt gesucht. Jesus ist immer wieder dadurch aufgefallen, dass er zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort, mit den falschen Menschen gesprochen hat. Und die Pharisäer haben sich darüber fürchterlich aufgeregt. Sie gehen an diesem Haus vorbei, wissen, das ist ein Haus von irgendeinem Sünder, einem Zöllner oder sonst irgendetwas, gucken dort hinein und sehen, dass Jesus mit diesen Leuten am Tisch sitzt und mit ihnen isst. Und es hat sich fürchterlich aufgeregt. Und dieses gemeinsame Essen war auch noch ein Zeichen, dass Jesus öffentlich gezeigt hat, ey, ich will mit diesen Leuten zusammen sein, ich identifiziere mich irgendwie mit ihnen. Hier bin ich mit Leuten zusammen, die auch verstehen, ich habe ein Problem. Und das wollte die damalige Elite nicht haben. Ja. Überhaupt denke ich auch, dass Essen ein ganz wichtiges Prinzip im Leben von Jesus war. Das habe ich mir sehr zu eigen gemacht, wahrscheinlich ein bisschen zu viel, aber ich suche da noch mein Gleichgewicht. Jesus ist in Kontakt mit seiner Umwelt getreten. Ein Punkt weiter. In all diesem Kontakt, den Jesus hatte, hat er aber seine Stille nicht vernachlässigt. Markus 1, Vers 35. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Die folgende Bibelstelle schlägt in die gleiche Kerbe hinein. Jesus war sehr viel mit Menschen unterwegs, hatte immer wieder Kontakt. Aber er hatte ganz bewusste Zeiten der Stille. Er hat sich immer wieder Momente gesucht, in denen er alleine mit seinem Vater war, um diese Beziehung eben nicht zu vernachlässigen. Das sind einmal vier Punkte, die wir aus dem Leben von Jesus sehen konnten. Jetzt gehen wir einen Schritt noch weiter. Ein paar Aspekte, die die Bibel uns sonst noch mitgibt. Es gibt in Apostelgeschichte 2, 42 diese ganz bekannte Aufzählung der Bestandteile von Gemeinde. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Heute wird das ja oft so als die wesentlichen Elemente angegeben, was Gemeinde ausmacht. Und der Begriff für Gemeinschaft ist im Griechischen das Wort Koinonia. Und dieser Begriff hat eben zwei Bedeutungsebenen. Zum einen gebe ich anderen die Möglichkeit, an meinem Leben Anteil zu haben, und gleichzeitig nehme ich auch Anteil an ihrem Leben. Ja, das heißt, es geht in beide Richtungen. Und ich glaube, also wir nehmen diesen Begriff Gemeinschaft sehr gerne, wenn wir eben darüber reden, was ist Gemeinde und so weiter. Ich glaube aber, dass das eines der Merkmale ist, das am sträflichsten und am häufigsten in der heutigen Gemeindezeit vernachlässigt wird, zumindest in unserer westlichen Welt. Gemeinde besteht auch aus diesen organisierten Veranstaltungen, die wir haben. Wir haben Gottesdienste, wir haben Bibelstunden, Hauskreise und Gebetsstunden, Zeiten, von denen alle schon Monate voraus wissen, da ist Gemeinde, da gehe ich hin und das werde ich machen. Und das ist ein wichtiger Bestandteil von Gemeinde, den will ich gar nicht kleinreden. Aber es ist nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil bedeutet nämlich auch, dass wir im normalen Leben miteinander Kontakt haben. Dass wir uns auch unter der Woche auf natürliche Weise treffen, dass andere sehen, wie funktioniert mein Leben, was mache ich dort eigentlich, was ist bei mir los. Denn in diesen organisierten Veranstaltungen können wir ziemlich gut nach außen hin zeigen, wie toll mein Leben eigentlich so ist. Ja? Wir tragen irgendwie so unseren WhatsApp-Status vor uns, ne? Wir sind gut angezogen, sehen alle gut aus, haben gut gefrühstückt am Sonntagmorgen, sind gut gelaunt und so weiter und so fort. Aber was passiert am Montag? Wie sieht mein Leben sonst aus? Das verbergen wir sehr oft vor den anderen Gemeindemitgliedern und haben dort irgendwie so ein paralleles Leben, so eine eigene Dynamik, die sich dort auch entwickelt. Und ich glaube, dass das so nicht sein soll. Ich glaube, dass Gemeinde für uns eben sehr, sehr wichtig ist, weil wir in diesem normalen Kontakt zueinander viel voneinander lernen, aber auch aufeinander Acht haben können. Und ich rede hier nicht, ich weiß nicht, wer von euch irgendwie so einen geschädigten Gemeindehintergrund hat, wo es in sehr strengen Gemeinden fast wie so eine bösartige Kontrolle gegeben hat. Es geht um ein liebevolles Aufeinanderachten. Es geht darum, dass meine Geschwister merken, wenn sich bei mir irgendwelche Entwicklungen eintreten, die nicht gut sind, und mich darauf hinweisen und mir sagen, ey, du läufst da gerade ein bisschen in eine falsche Richtung. Das muss korrigiert werden. Genauso merke ich das auch bei anderen. Ja? Wir achten aufeinander in Liebe. Wir haben diese Ermahnung. Ich bin ja hier relativ neu und kenne viele von euch gar nicht. Deswegen kann ich wieder in jedes Fettnäpfchen reinspringen und so. Ich weiß nicht, ob ihr Christen kennt, die lange nicht in Gemeinden waren. Die gesagt haben, das mit dem Glauben, das ist so ein Ding nur zwischen mir und Gott, oder es gibt keine Gemeinde, die so ganz richtig ist, deswegen gehe ich lieber zu keiner. Häufig ist es so, dass solche Christen irgendwie abdrehen, irgendwie komisch werden, weil dort eben niemand mehr ist, der auf sie Acht hat. Ja? Und ich denke, da müssen wir sehr, sehr darauf aufpassen, dass diese Entwicklungen nicht bei uns eintreten. Ja? Ich weiß, ich komme ja aus Ostwestfalen. Ostwestfalen ist so ein Landstrich hier in Deutschland, wo es überdurchschnittlich viele Gemeinden gibt. Also eigentlich in jedem Dorf hast du irgendeine Gemeinde. Wenn du in Ostwestfalen keine Gemeinde findest, dann wirst du im Himmel auch nichts finden. Deswegen, ich weiß, dass die Situation hier anders ist. Ja, aber manchmal ist es ja so, es gibt hier die Gemeinde, und dann lebt jemand 20 Kilometer in die Richtung, der andere 20 Kilometer in die Richtung. Es sind 40 Kilometer dazwischen. Wir würden keinen normalen Kontakt im Leben haben. Ja? Und ich denke, das ist eine Sache, die wir in unserer individualistischen Gesellschaft ganz neu wieder lernen müssen, dass wir diesen Kontakt im Alltag benötigen. Anteil nehmen und Anteil geben. Und ihr merkt schon, das sind alles so Punkte, die kann man, da kann man einen extra Vortrag nochmal drüber halten. Ich hoffe, dass ich euch da gute Gedankenanstöße zu geben kann. Ein Punkt weiter. Isolation und Sünde. Was passierte, nachdem Adam und Eva gesündigt haben und sie auch realisiert haben, was Sache ist, Gott auf die Suche nach ihnen geht? Dort lesen wir dann in 1. Mose 3, Vers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war, und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Ich glaube, dass wenn wir zu viel die Einsamkeit, zu viel die Isolation suchen, wie ich gerade schon angesprochen habe, Dynamiken im Leben eintreten können, in denen wir Sünde viel, viel besser tolerieren können, weil es keiner mitbekommt. Ja. Sprüche 18, Vers 1 schlägt nochmal an die gleiche Kerbe. Wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet. Und wer sich gegen alles und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. In unseren Wohngemeinschaften ist es so, wir leben dort sehr, sehr eng miteinander zusammen. Trotzdem kann man es aber auch irgendwie schaffen, sich immer aus allem irgendwie rauszuziehen. Und das ist für uns eigentlich immer ein Warnhinweis, wenn wir merken, dass einer der Jungs so Gemeinschaftsaktionen meidet. Also hin und das meiste ist vorgegeben, aber manchmal gibt es auch die Wahlmöglichkeit. Und wenn wir merken, dass da jemand ist, der sich immer aus allem rauszieht, der die Gemeinschaft eben meidet, dann ist im Kopf schon ein Rückfall vorprogrammiert. Und irgendwann kommt es auch dazu. Ja? Und die Bibel gibt uns das eben hier auch als Warnung mit. Wenn du die Isolation suchst, hängt das oft mit Sünde zusammen. Und deswegen brauchen wir Gemeinschaft. Ein Punkt weiter. Ich glaube, dass im menschlichen im gemeinsamen Leben, im zwischenmenschlichen Dasein, Egoismus das größte Problem ist, warum wir immer wieder aneinander knallen oder warum wir auch mit anderen Menschen nichts zu tun haben möchten. Weil wenn ich mit anderen Menschen was zu tun habe, muss ich mich auf sie einstellen, weil die meisten es eben nicht hinbekommen, ihr ganzes Leben auf mich auszurichten. Das macht uns unzufrieden, also wollen wir mit denen eben nichts mehr zu tun haben. Römer 15, Vers 2 sagt, denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen zum Guten, zur Erbauung. Philipper 2, Vers 4 geht dort auch in die gleiche Richtung. Philipper 2, Vers 4, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Das heißt, wir sind von der Bibel deutlich dazu aufgerufen, eben für den Anderen da zu sein. Uns selber zurückzunehmen und für den anderen zu leben. Könnte man auch noch lange darauf eingehen. Egoismus ist das große Problem im menschlichen Miteinander. Dann eben speziell auf Gemeinde bezogen, haben wir in Hebräer 10, diesen sehr bekannten Verse, Hebräer 10, Verse 24 und 25, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Und hier wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen dem Ausleben von Liebe und guten Werken und der Anwesenheit in der Gemeinde. Ja, das heißt, Liebe und gute Werke sind schwer umzusetzen, wenn du dich eben nicht in dieser Gemeinschaft, in dieser Gemeinde bewegst. 1. Korinther 12 ist dann dieses bekannte Bild von dem Leib, das die Gemeinde darstellen soll. Und an diesem Leib haben eben alle Teile ihre Funktion. Und wenn wir als Christen meinen, dass wir eben nicht Teil dieser Gemeinde sein müssen, dass wir uns dieser Gemeinschaft entziehen, nehmen wir der Gemeinde eine Funktion weg. Und das ist eine große Lieblosigkeit gegenüber allen anderen, die dort teilhaben. Noch einen Punkt weiter. Mission, da werde ich jetzt nicht so wahnsinnig viel drauf eingehen, sondern einfach diese Beobachtung, dass die Bibel eben immer wieder darüber spricht, dass die Gemeinde in Kontakt zur Umwelt getreten ist. Dass die Gemeinde den Kontakt zu Menschen gesucht hat, die am Rande der Gesellschaft stehen. Das ist in Lukas 5, die Geschichte mit dem Aussätzigen. Später in Apostelgeschichte 17 und 18 haben wir Berichte davon, wie Paulus eben auf die damalige heidnische Welt eingegangen ist, wie er diese Kontakte gesucht hat, um eben der Welt zu zeigen, welch wunderbare Botschaft wir mit uns tragen. Abschließend sehen wir also, dass die Bibel immer wieder diesen Schwerpunkt darauf legt, wir brauchen Gemeinschaft. Wir müssen in Kontakt miteinander stehen und das eigentlich gar keine Option ist. Einmal weiter. Genau, CESU Live, das ist der Verein, für den wir tätig sind. Und ich möchte auf ein paar Aspekte eingehen, die wir bei uns eben umsetzen. Was in unseren Wohngemeinschaften eben passiert und wir davon überzeugt sind, dass das in der Gemeinde eben auch passieren sollte. Gemeinsames Leben. Unsere Wohngemeinschaften sind eben so aufgebaut, dass in jeder WG eine Familie lebt. Das ist das, was wir jetzt ein paar Jahre gemacht haben. Und in diese Wohngemeinschaft eben junge Männer aufgenommen werden, die eben dieses Leben neu lernen müssen. Und ich glaube, dass das auch für die jungen Menschen in unserer Gemeinde sehr, sehr wichtig ist. Ich kenne viele Gemeinden, die darüber klagen, dass die jungen Leute bei ihnen weggehen, dass sie irgendwelche anderen Gemeinden vielleicht finden, die so sehr auf spektakuläre Dinge aus sind, wo viel ja, Gefühlsduselei auch der Fall ist. Und sie fragen sich immer, okay, wie können wir das verhindern oder regen sich dann über diese anderen Gemeinden auf, wo die jungen Leute hingehen. Und ich denke, dass das der falsche Ansatz ist. Der richtige Ansatz sollte der sein, dass wir sagen, ey, wir erfahrenen Christen, die wir schon lange im Glauben stehen, wir müssen es verstehen, diese jungen Menschen in unser Leben mit hineinzunehmen. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich in meiner Heimatgemeinde ein paar Männer gehabt habe, die sich um mich gekümmert haben, die mal gesagt haben, ey, du kommst heute einfach mit mir mit, du wirst bei uns essen. Ich habe gesagt, warum? Was soll ich da? Gibt es da was Tolles zu essen oder so? Nee, du bist einfach dabei und guckst, wie ich lebe. Wie ich mit meiner Frau, wie ich mit meinen Kindern umgehe, was wir im Alltag so machen, wie wir versuchen, das Chaos in unserem Leben irgendwie zu ordnen. Und du lernst von mir. Ja, alles klar, komme ich mit. Ne? In dem Moment habe ich das noch nicht so ganz richtig verstanden, aber im Nachhinein habe ich gemerkt, was das für ein großer Segen gewesen ist. Es gab Männer, die gesagt haben, ey, ich muss eine Predigt vorbereiten und wir machen das mal zusammen. Wir lesen diesen Bibeltext gemeinsam und wir gucken mal, wie wir das verstehen und ich zeige dir, in welchen Schritten ich so vorwärts gehe. Dieses Vorbildsein ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Gemeinsam zu leben, Menschen ins Leben hineinzulassen, ohne dass alles irgendwie perfekt vorbereitet sein muss. Ja, ich habe eine Tante, die dürfen wir immer gerne besuchen, wir müssen nur 3 Wochen vorher Bescheid geben. Ja, damit sie das Haus perfekt vorbereiten kann und das Essen super ist. Aber das ist nicht der Anspruch, den wir haben, ja, sondern wir müssen die Leute ins normale Leben mit hineinnehmen, damit wir eben sehen, was dort passiert. Gemeinsames Leben ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Wenn wir im Nachhinein mit einigen unserer Bewohner reden, sagen sie oft auch, dass das durchschlagende Erlebnis für sie gewesen ist. Das waren manchmal Männer, die eben aus dem Gefängnis kamen, die von der Straße kamen, die Drogen genommen haben, viele schlimme Dinge in ihrem Leben getan haben. Und dann sagten sie, plötzlich komme ich in eine Familie rein, da sitzt jemand mit seiner Frau und seinen Kindern und alles ist irgendwie heile. Und ich sitze hier plötzlich als Junkie. Und er hat gesagt, entweder ist das hier eine ganz große Show oder hier passiert etwas, was ich bisher in meinem Leben noch nicht kannte. Und dann haben sie gesagt, haben wir uns das ein paar Wochen mal so angeguckt und haben gesagt, irgendwann muss ja die Maske fallen, aber dann haben wir festgestellt, das geht immer so weiter und immer so weiter. Irgendetwas muss dahinter stecken. Und als sie an diesem Punkt angekommen sind, konnten wir mit ihnen dann über Jesus reden. Konnten wir ihnen sagen, okay, das ist der Grund, warum wir dieses Leben so führen. Ich glaube, dass dieses gemeinsame Leben auch, diese Gastfreundschaft ein Weg ist, wie wir auch Menschen erreichen können, die den Herrn noch nicht kennen. Das kostet aber etwas, Menschen ins Leben hineinzulassen. Aber hier müssen wir uns eben die Frage stellen, ob wir bereit sind, dieses Opfer zu geben, dafür, dass andere Menschen sich geistlich entwickeln oder überhaupt erst vom Herrn etwas erfahren. Ein Punkt weiter. Annahme und Geborgenheit. ist etwas, was jeder von uns braucht, jeder von uns benötigt. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die jetzt hier sitzen, irgendwie christlich sozialisiert sind, häufig in stabilen Familien groß geworden sind. Und daher ist uns dieser Wert von Annahme und Geborgenheit, glaube ich, gar nicht mehr so akut vor Augen, weil es selbstverständlich für uns ist. Wir kennen es einfach. Ein immer größer werdender Teil in unserer Gesellschaft kennt das aber nicht mehr und sehnt sich danach, angenommen und geborgen zu sein. Und da haben wir manchmal fast herzzerreißende Szenen bei uns in den Wohngemeinschaften. Da kommen Männer, die von oben bis unten tätowiert sind und die härtesten Jungs auf der Welt sind. Und wo du denkst, boah, ich habe ein bisschen Angst vor dem, ne? Ich kann mich dem nicht nahen. Aber dann haben wir die Erfahrung gehabt, unser Benjamin, der ist in der Wohngemeinschaft groß geworden, der von seiner Geburt an, bis wir jetzt eben hierhin gekommen sind. Und dann tapst er dort durchs Wohnzimmer und geht auf einen dieser voll tätowierten Jungs zu. Und dann siehst du plötzlich, wie dieser Brecher völlig unruhig wird und gar nicht mehr weiß, was er tun soll, weil er das nicht kannte, dass jemand auf ihn völlig unvoreingenommen zugeht. Ja, und Kinder unterscheiden ja nicht, ob der jetzt voll tätowiert ist oder nicht. Der sagt einfach nur, sieht lustig aus, ich gehe zu dem hin. Ja. Und das hat in dem richtig was aufgebrochen. Ja. Und das versuchen wir eben auch umzusetzen, dem Menschen nicht eben nach seinem sozialen Status zu begegnen oder was für eine Stellung er sonst irgendwo hat, Annahme und Geborgenheit. Und das ist etwas, was wir in der Gemeinde geben sollten. Wenn Menschen von außen dazukommen, ihnen zu zeigen, ey, du bist bei uns willkommen, egal was bei dir vorher passiert ist. Ja. Und ich glaube, dass wir deswegen auch dagegen arbeiten müssen, dass wir so eine abgeschlossene Gemeindekultur haben, wo wir irgendwann mit der Zeit alle gleich aussehen und man weiß, was man sagt und dass man die Bibel unterm rechten Arm dann trägt, während man ins Gottesdiensthaus reingeht. Gemeinde ist ein Ort, wo wir eben diese absolute Geborgenheit und Annahme anbieten sollten, unabhängig von dem, was vorher gewesen ist. Reibung, ein ganz großer Punkt. Bei uns in den Wohngemeinschaften wird gestritten und gefetzt, was das Zeug hält. Da stoßen Menschen aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten, die in ihrem Leben bisher halt bewiesen haben, dass Egoismus das Wichtigste in ihrem Leben gewesen ist und Süchte sind nichts anderes als Egoismus. Aber in diesem engen Miteinanderleben reiben wir uns und verändern uns und haben die Gelegenheit, unseren Charakter eben in eine neue und gute Richtung zu schieben. Jemand sagte einmal, ein Pastor, wenn er Gemeinde mit einem Wort oder mit einem kurzen Satz zusammenfassen müsste, wie er das beschreiben würde, und dann sagte er, einander ertragen. Ja. Und Gemeinde ist nicht immer einfach. Gemeinde ist oft schwierig. Wir stoßen mit so verschiedenen Charakteren aufeinander, die uns das gemeinsame Leben schwierig machen. Aber es hat einen Wert. Ja, in diesen Konflikten ist die Möglichkeit vorhanden, dass echte Veränderung stattfindet. Und das sollten wir nutzen. Eine gute Streitkultur, Diskussionskultur zu haben, die uns die Möglichkeit gibt, vorwärts zu gehen. Seelsorge durch Gemeinschaft. Wir stellen fest, dass es in vielen Gemeinschaften oder vielen Gemeinden so einen Trend in die Richtung gibt, dass gesagt wird, ey, Seelsorge, das ist nur was für Profis. Da kommt jemand, der hat ein Problem und dann heben wir ganz schnell die Hände und sagen, oh, da können wir nichts machen, da müssen wir die Leute hier nach Krelingen schicken oder sonst irgendwas. Da muss man Profi mit denen reden. Ja. Und ohne Frage, es gibt so Grenzbereiche der Seelsorge, da sollte jemand wissen, was er sagt. Aber ich glaube, dass 95% der seelsorgerlichen Angelegenheiten in der Gemeinde durch jeden abgedeckt werden können. Und das passiert oft dadurch, dass man jemanden einfach mal mitnimmt bei dem, was man tut und dann beiläufig ein Gespräch führt, wo die Probleme angesprochen werden, die man hat. Manchmal hilft es jemandem einfach nur eine neue Perspektive zu bekommen, nur dass ein Bibelvers in das Leben eines Menschen hineingesprochen wird. Und das funktioniert einfach durch Gemeinschaft. Ja, das ist kein großer Hokuspokus oder sonst irgendetwas, aber wir müssen uns an diese Dinge herantrauen. Also ich sehe, dass mir meine Zeit mir wegläuft. Bitte einmal weiter. Verbindlichkeit ist ein ganz wichtiges Ding. Junge Menschen heute wollen sich nicht mehr verbindlich irgendwo einordnen lassen. Es soll immer die Möglichkeit bestehen bleiben, aus irgendeiner Sache wieder herauszukommen. Aber Gemeinde gibt uns die Möglichkeit, auch das zu lernen und zu üben. Verbindlich irgendwo mit dabei zu sein. Auch da zu bleiben, wenn etwas schwierig wird und nicht sofort wegzulaufen. Und das Ganze führt eben in diesen ganzen Prozess der Heiligung hinein. Ja, sich eben zu entwickeln, vorwärts zu gehen. Lassen wir das einmal dabei. Ich will auch auf die letzten Punkte eingehen. Wie Gemeinde uns hilft, bei der Hauptsache zu bleiben. Ich möchte hier ein paar Dinge jetzt einmal gegenüberstellen. So im Grunde fast solche Glaubenssätze, die wir durch unsere Gesellschaft mitbekommen und was Gemeinde bzw. Bibel uns dem entgegenstellt. Die Welt sagt uns und die Bibel sagt uns, und jetzt nochmal weiter. Ein ganz wichtiger Begriff in unserer Gesellschaft ist momentan Selbstoptimierung. Ja, es wird immer wieder gesagt, sei die beste Version von dir selbst. Dabei ist aber nicht das Ziel, dass ich für den anderen da sein möchte, sondern ich möchte für mich selber die beste Version sein. Ich möchte körperlich allen zeigen, was für Muskeln ich habe. Ich möchte meine Zeit sehr gut nutzen. Ich möchte mein Geld gut investieren, um vorwärts zu kommen. Die Bibel sagt uns hingegen dem gegenüber, jetzt habe ich das anders aufgebaut. Alles klar, machen wir das so. Ein weiterer Glaubenssatz ist, alles und jeder ist okay. Lass dir nicht einreden, dass etwas nicht passt. Wir dürfen uns gegenseitig nicht kritisieren. Wir dürfen nicht sagen, in deinem Leben passt etwas nicht. Ja, sondern immer, ich bin okay, du bist okay, lassen wir uns in Ruhe, weiter geht's. Genieße, erlebe, fühle, lebe das maximal beste Leben. Ja, unsere Gesellschaft ist sehr darauf ausgelegt, alles gefühlsmäßig aufzunehmen, zu genießen, immer irgendetwas zu erleben und das Beste aus dem, was dir gegeben wurde, für dich selbst rauszuholen. Was sagt die Bibel uns jetzt dagegen? Und das ist das, wo der Kontext der Gemeinde uns eben hilft, dort auf Spur zu bleiben. Während die Gesellschaft sagt Selbstoptimierung, sagt die Bibel, strebe nach Heiligung, die Gottes Ehre sucht. Es geht nicht um dich selbst, es geht nicht darum, dass du jetzt eben das maximal gelingendste Leben hast, sondern es geht darum, dass du Gottes Ehre suchst und in diesem Suchen von Gottes Ehre wird es dir gut gehen. Weil das ist das Ziel, wo du draufhin geschaffen wurdest. Noch einmal weiter bitte. Während die Gesellschaft sagt, alles und jeder ist okay, sagt die Bibel, du brauchst Errettung und Korrektur. Bei dir liegen Dinge schief, die in eine Katastrophe hineinführen können. Lass in dein Leben hineinsprechen. Lass Korrektur zu. Und das ist das, was ja keiner von uns möchte. Sobald jemand auf uns zugeht und uns sagt, dass etwas falsch ist, finden wir ja 20 Gründe, warum gerade diese Person inkompetent ist, mir etwas zu sagen. Und wir finden nochmal 20 Wege, um diese Person dann irgendwie auch zu beschimpfen. Ja? Aber die Bibel sagt, nee, das ist falsch. Lass dich korrigieren. Das ist sehr unangenehm, aber wir brauchen es. Noch einmal weiter, bitte. Während die Gesellschaft sagt, erlebe das Maximale, sagt die Bibel, verleugne dich selbst. Und nehme dein Kreuz auf dich. Das völlige Kontrastprogramm. Das völlige Gegenteil von dem, was die Welt uns sagt. Die Welt verspricht uns in diesen Sachen eine Freude, die aber nur scheinbar da ist, die ins Nichts führt. Und das, was die Bibel uns sagt, dieses sich selbst zu verleugnen, das Kreuz auf sich zu nehmen, fühlt sich ja im ersten Moment irgendwie schwierig und negativ an. Aber das ist das, was zu einer Erfüllung führt. Und wir stehen vor der Entscheidung eben, welchen Glaubensgrundsätzen willst du hinterherlaufen? Willst du dem glauben, was die Welt dir sagt, oder willst du dem glauben, was die Bibel dir sagt? Und die Gemeinde ist eben das Werkzeug Gottes, wo das Ganze untergebracht werden kann. Kommen wir noch zu einem letzten Punkt, wo ich das Ganze einmal zumachen möchte. Genau, nimm Anteil am Leben anderer. Das ist das, was ich schon immer wieder hier reingerufen habe. Aber ne, überlegt euch selber, wo kann das in eurem Leben möglich sein? Und lasst gleichzeitig eben andere an deinem Leben Anteil haben. Das durchbricht oft unsere Privatsphäre, unsere Wohlfühlzonen. Aber ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist. Und wir müssen an diesem Punkt eben auch sagen, Gemeinde darf nicht eben nur dieser eine Baustein in meinem Leben sein, sondern Gemeinde ist das, was alles umspannt. Und dann sollte das eigentlich ja, gut umzusetzen sein. Lege dein Handy zur Seite. Ich nutze dieses Gerät selber sehr, sehr gerne. Es ist hilfreich für die Effektivität in meinem Leben. Aber gleichzeitig ist es auch der große Gemeinschaftskiller. Dieses Gerät hat unsere Gesellschaft, glaube ich, in einer Weise verändert, wie es nichts anderes zuvor getan hat. Man müsste sich da auch noch mal extra drüber unterhalten. Lerne es, dein Handy öfter zur Seite zu legen. Wenn du verheiratet bist, entferne es aus deinem Schlafzimmer. Lass es nachts nicht neben dir liegen. Mach dir Regeln, dass du es bei Mahlzeiten auf keinen Fall bei dir hast. Auch wenn du in Gesprächen bist, kämpfe gegen diese Angewohnheit, ständig das Handy rauszuholen und drauf zu gucken, weil du deinem Gegenüber ja immer wieder das Signal gibst, das Handy ist mir gerade wichtiger als das Gespräch mit dir. Ja. Es gibt viele Dinge, über die man da eben noch reden kann, wie wir es lernen können, dass das Handy nützlich für uns ist und nicht über uns herrscht. Ja. Lege dein Handy immer wieder mal zur Seite. Mach mal diese Übung, dass wenn du hörst, da ist jetzt gerade eine WhatsApp-Nachricht gekommen, dass du sagst, nee, ich gehe da erst in einer halben Stunde dran. Ja? Und ihr werdet merken, wie diese halbe Stunde euch zerreißen wird. Ihr werdet so nervös da sitzen, weil ihr denkt, boah, ich muss da unbedingt dran, vielleicht ist irgendwer gestorben oder ich muss da hin oder sonst irgendwas. Und später war es halt einfach nur noch ein Bild von einem Hundewelpen in eurem Familienchat. Ja? Aber es hat diese halbe Stunde euch richtig zerrissen. Ja? Guckt mal, wie ihr damit so umgehen könnt. Werde ein Diener. Mach es dir zur Eigenschaft, für andere Menschen da zu sein und nicht zu erwarten, dass die anderen für dich da sein sollen. Jesus ist in diese Welt gekommen, um zu dienen und letzten Endes sein Leben zu geben als Lösegeld für uns. Werde ein Diener, das ist das Charakteristikum, das die Bibel uns mitgibt. Sei verbindlich in einer Gemeinde. Werde dort ein Diener, habe dort einen Dienst und sei nicht einfach nur ein Konsument. Und schütze deine Stille. Habe bewusste Zeiten, die du mit dem Herrn hast, wo eben auch dein Handy nicht dabei ist, das dich ständig ablenken könnte. Habe ganz bewusste Zeiten, wo du alleine mit deinem Herrn bist. Ja, ich bin noch ungefähr im Rahmen, ne? Wir kriegen das hin, alles klar. Genau, kannst zur letzten Folie einmal gehen. Wir wollten darüber reden, was ist der Mensch? Was benötigt der Mensch, um eben stabil durch dieses Leben zu gehen, sich nicht ablenken zu lassen? Und wir haben in der heutigen Predigt gesehen, dass Gemeinschaft ein ganz wichtiger Bestandteil davon ist. Dann aber auch nochmal ganz speziell diese Gemeinschaft in der Gemeinde. Mit anderen Christen in einer Verbindlichkeit, wo ich eine dienende Haltung an den Tag lege. Ich hoffe, dass ich euch ein Stück weit dazu motivieren konnte, dass ihr auch gesehen habt, es ist gut für mich, in dieser Gemeinde zu sein. Aber vor allen Dingen gebe ich Gott damit die Ehre und diene damit meinen Geschwistern. Das sind diese Perspektiven, die wir vor Augen halten sollten. Ja, lasst uns dafür beten, dass wir als Gemeinde diese Perspektive behalten und damit ein gutes Vorbild für diejenigen sein können, die sich um uns herum bewegen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Eine schöne Woche wünsche ich euch und wir hören noch das Postludium.